Hallo, hier ist Bibletunes zum Thema Die jüdische Welt der Bibel mit Joshua Henrich und Detlef Kühlein.
Im letzten Podcast haben wir uns überlegt, dass antike Juden wohl ja andere Begriffe auf eine Flipchart schreiben würden als wie wir heutzutage. Und wir haben dann festgestellt anhand von dem Alten Testament, dass Jahwe viel prägender ist in deren Vorstellung als für uns Vater, was sich im Neuen Testament sehr stark erst etabliert. Und dann sind wir anhand von 2. Mosebuch Kapitel 3, das ist die Stelle mit dem brennenden Dornbusch, herangegangen und ich habe begonnen, drei Aspekte von dem Namen von Jahwe herauszuarbeiten. Und das allererste war heilig, dass Jahwe heilig ist. Und liest man weiter bei der Bibelstelle, also nachdem Mose seine Schuhe ausgezogen hat, weil es heiliger Boden ist, dann erfährt man einen zweiten Aspekt über Jahwe, der, ich denke, sehr häufig sogar überlesen wird. Doch es ist etwas sehr Tiefes, etwas, was wirklich ein blinder Fleck häufig für uns sein kann. Ab Vers 6 heißt es, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Jahwe stellt sich also als Gott der Vorväter vor. Wenn man an ihn denkt, soll man an Abraham denken, an Isaak und an Jakob. Und ich würde sagen, für Christen ist das sehr ungewohnt. Ich habe zumindest noch nie in meinem Leben eine Person, einen Christ oder eine Christin getroffen, die gesagt hat, ich glaube an den Gott meiner Oma. Irgendwie ist doch in unserem Verständnis Gott mein Gott. Ich stehe doch selbst vor ihm und ich muss nicht irgendwie indirekt über Abraham oder andere Personen zu Gott kommen, sondern ich darf ja selbst persönlich vor ihm stehen und das ist ja auch richtig und wahr und schön. Doch aufgepasst, das kann ein sehr individuelles Verständnis des Glaubens sein und an das Motto, ich habe meinen Glauben und du den deinen erinnern. Im antiken Judentum war das wirklich anders. Der eigene Glaube an Jahwe verbindet sich mit dem Glauben der Vorväter. Professor Hermann, ein Theologe, hat das einmal so beschrieben. Das israelitische Glaubensleben ist weniger von der Beziehung Mensch-Gott und Gott-Mensch bestimmt, sondern vielmehr von der Beziehung Israelit-Jahwe und Jahwe-Israelit. Damit meint er, dass sich ein gläubiger Jude bewusst in die Geschichte Israels hineinversetzt, einbettet, sich an das Erbe der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, an Mose, dem König David, dem Propheten Elia und vielen anderen anlehnt. Wobei die Vorfahren immer wichtiger sind als man selbst. Ein gläubiger Jude kommt also nicht als einzelne Person vor Gott, nicht als Individuum. Nein, bis heute müssen sogar 10 Juden zusammenkommen, um wirklich beten zu können. Und gemeinsam beten sie dann zu Gott als Israeliten, als gemeinsames Volk, angeschlossen an all das, was man schon erlebt hat, was Vorfahren schon erlebt haben mit Gott. Und Gott ist dabei eben nicht irgendein Gott. Gott ist der Jahwe, welcher sich seit Jahrtausenden mit seinem Volk beschäftigt und mit ihnen unterwegs ist. Man kann also sagen, dass der jüdische Glaube ein starkes Geschichtsbewusstsein hat und der individuelle Glaube nicht im Mittelpunkt steht. Und das ist wichtig festzuhalten und hat einen Schatz, der sich auszupacken lohnt. In anderen Worten könnte man auch sagen, man lernt Gott durch sein Wirken in der Geschichte und in der Gegenwart kennen. Die Geschichte spricht. Die Geschichte ist Teil des Glaubens. Die Geschichte ist Fundament des Glaubens. Und das ist der zweite Aspekt, den ich herausarbeiten möchte, den ich hier vorstellen möchte. Gottes Geschichtlichkeit. Jahwe bedeutet, es ist etwas schon vor mir passiert. Lass mich das noch ein bisschen verdeutlichen anhand von ein paar anderen Beispielen. Im 2. Buch Mose Kapitel 20, dort stehen die 10 Gebote. Und sie beginnen nicht mit du sollst, du sollst, du sollst, sondern ganz am Anfang steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und dann, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also bevor ein Gebot kommt, wird eine Geschichte erzählt. Wie wird die Geschichte mit Gott und seinem Volk Israel und der Befreiung erzählt. Weißt du, dass, wenn man die ganze Tora anschaut, also die 5 Bücher Mose, und wir verbinden damit häufig das Gesetz, dass in Anführungsstrichen nur 50% davon wirklich Gesetz sind, die anderen 50% sind Geschichten, sind Erlebnisse, sind die Geschichten über Abraham, über Mose, über Josef und viele, viele anderen. Und das ist bemerkenswert, weil Geschichte und Gesetz, das gehört zusammen. Und von dieser Perspektive gesehen wird übrigens auch deutlich, wie, ja, ich würde sogar uninformiert sagen, jemand ist, wenn er die Tora einfach als gesetzlich bezeichnet oder gar den christlichen Glauben insgesamt. Vergleicht man nämlich die Gesetzestexte der Bibel mit anderen religiösen Gesetzestexten, findet man eben nicht einfach einen Katalog von du sollst das tun und jenes lassen vor. Nein, weil Gott uns aus der Sklaverei befreit hat, ist er der einzige Gott. Die Gebote sind eingebettet in Gottes fürsorgliches Handeln. Das erinnert so ein bisschen an die mahnenden Worte einer liebevollen Mutter. Vergessen wir also bloß nicht die Freundlichkeit Jahwes in der Tora angesichts all der Gebote. Beides gehört nämlich zusammen und Jahwe steht auch für die Geschichtlichkeit. Ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig das ist, ist, dass man bis heute die jüdischen Feste feiert. Und was sind die jüdischen Feste, wenn nicht eine Erinnerung an all das, was bereits geschehen ist, an den Auszug aus Ägypten und so weiter. Bis heute werden übrigens ganze Kapitel des Alten Testaments, meistens Geschichten, Erlebnisse, an diesen Festen vorgelesen. Der jüdische Glaube ist mit der Geschichte sogar so weit verwoben, dass der Verlauf der Geschichte nach jüdischem Verständnis Gott gewollt ist. Das ist sehr, sehr krass, denn das bedeutet, dass auch die Übel aus jüdischer Perspektive aus Gottes Hand kommen. Immer wieder finden wir diese Sichtweise in der Bibel, zum Beispiel beim Lobgesang der Hanna, nachdem Gott ihr das Kind Samuel geschenkt hat. Zuvor war sie schrecklich gehänselt worden, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Und dann dankt sie anschließend, nachdem sie Samuel bekommen hat, Gott mit den Worten, wir lesen das in 1. Samuel Vers Kapitel 2, der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf, der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Ja, beides nimmt sie aus Gottes Händen, weil er in der Geschichte aktiv dabei ist. Gleiches lesen wir auch bei den Propheten. Sie erklären die Gefangenschaft im Exil, die Verschleppung der Kinder und sogar die Zerstörung des Tempels als Strafe Gottes. Erst nicht weit weg. Für den jüdischen Glauben ist Gott mittendrin in der Geschichte. Treten wir am Ende nochmals einen Schritt zurück und schauen uns an, was wir jetzt lernen dürfen von der Geschichtlichkeit in dem Namen Jahwe. Ich denke, zuallererst das Offensichtliche, Jahwe herrscht in der Geschichte, in der Gegenwart und in der Zukunft. Er ist aktiv am Weltgeschehen involviert. Er ist nicht irgendwie fern oder weit weg. Und das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass der Glaube auf dem der Vorfahren beruht. Man schwebt nicht in einer individuellen Sphäre, sondern ja, man fußt auf den Gebeten und dem Glaubensleben der Vorfahren. Dadurch kann mich zum Beispiel die Freundlichkeit und Stärke Jahwes, welche er an der Geschichte erwiesen hat, in meiner schwierigen Situation stärken. Die Geschichte erinnert mich nämlich an Gottes Versprechen, seine Treue und seine Stärke. Vielleicht sollten wir uns von dem jüdischen Verständnis der Geschichte inspirieren lassen und häufig über diejenigen nachdenken, die uns vorausgegangen sind. Es sind so viele faszinierende Personen, Franz von Assisi, Bonhoeffer, Justin der Märtyrer, Augustinus, Martin Luther oder Hildegard von Bingen, um nur ein paar zu nennen. Es gibt so viele mehr. Gottes Wege mit ihnen und ihre Hingabe Gott gegenüber kann uns doch inspirieren und ermutigen. Und ich denke, vor diesem Hintergrund lässt sich auch eine neue evangelische Perspektive auf die katholische Heiligenverehrung werfen. Ich habe mich vor kurzem mit einer katholischen Freundin unterhalten und sie selbst hat gesagt, naja, sie betet die Heiligen nicht an, aber sie schätzt es sehr, über deren Geschichten nachzudenken, die auch ein bisschen näher an ihrer Zeit dran sind im Vergleich zu den Geschichten innerhalb der Bibel. Und ja, es ermutigt sie, es inspiriert sie, denn auch sie haben Gott geliebt, zu ihm gebetet und Gott ist mit ihnen Wegstücke gegangen. Und das hilft mir, das ermutigt mich. Und ja, ich denke, da schwingt wirklich auch ein jüdisches Verständnis mit von Wertschätzung gegenüber denen, die vor mir mit Gott unterwegs waren. Das bedeutet nicht, dass man sie anbeten muss, aber man darf von ihnen lernen. Man darf sich einbetten und verstehen, so wie ich heute Gott nachfolge, sind auch vor mir schon Menschen Gott nachgefolgt. Und das ist etwas Wertvolles. Denke doch auch du mal heute darüber nach, welche gläubige Person dich inspiriert oder dich inspirieren könnte, auch außerhalb der biblischen Geschichten. Denn weißt du was? Gottes Wirken hat nicht aufgehört und Menschen geben Gott ihr Leben seit Jahrtausenden hin. Ist das nicht etwas Geniales? Und du und ich, wir dürfen uns einbetten in diese Wurzel und Kraft davon schöpfen.